Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
So, herzlich willkommen zu einem neuen Dolomitenstadt-Podcast mit mir, der Silvia Ebner, und meinem heutigen Gast, die eine sehr, sehr vielseitige Künstlerin ist. Hauptsächlich natürlich Schauspielerin, aber in noch so vielen anderen Bereichen tätig, dass dieser Podcast sicher sehr spannend wird. Jetzt bei mir als Gast, aber nicht im Studio, sondern in Berlin, habe ich die Julia Rosa Pehr. Herzlich willkommen, Julia.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute da bin.
Ja, super. Wir sehen uns jetzt schon zum zweiten Mal, denn du warst vor kurzem bei der Premiere von der deutsch-österreichischen Produktion Der Spitzname da. Du spielst dort eine Tiroler Rezeptionistin. Bist du zurzeit noch mit der Promotion des Films unterwegs oder hast du eben, was deinem Naturell entsprechen würde, jetzt schon das nächste Projekt sozusagen vor der Haustür?
Ja, also das war ja ein Weihnachtsfilm sozusagen, der aktuell in den Kinos läuft. Deswegen war die Promotour eben vor Weihnachten und jetzt ist aktuell schon die Promo für die School of Champions Serie, die zweite Staffel, die Ende Januar rauskommt, und auch die Promo für den Kurzfilm, der rauskommt, wo ich auch selber mitgeschrieben habe, und das wird auch Ende Januar sein.
Genau, vielleicht chronologisch, weil du jetzt das School of Champions als erstes genannt hast. Für diejenigen, die es nicht kennen, könntest du da kurz beschreiben, was es ist, um was es geht und wen du spielst?
Es ist eine super coole Familienserie, Jugendserie aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Eine Koproduktion der drei Länder, was es auch nicht so oft gibt. Und das Ganze spielt in einem Skigymnasium, wo die neue Skielite ausgebildet wird, eben aus den drei Ländern. Und man lernt die verschiedenen Familien mit ihren Geschichten kennen, so dass man ein bisschen versteht, was die Geschichte der einzelnen Champions sozusagen ist. Und ich spiele die Tiroler Mama von dem Luca. Der ist natürlich einer von den Besten.
Okay.
Und auch Freeski-Talent.
Und deine Rolle beinhaltet dann natürlich einiges. Also wahrscheinlich von den Sorgen angefangen bis zum Stolz, bis zu dem Druck, den sich manche Sportlereltern auch machen. Oder wie würdest du deine Filmrolle charakterisieren?
Also ich glaube, bei unserer Familie war es ihnen wichtig, halt auch zu zeigen, wie schwierig es ist, in diesen Skisport einzutreten, wenn man halt eben nicht die ökonomischen Voraussetzungen dafür hat. Mhm. Und ich bin alleinerziehende Mutter, eben die Laura, und da ist schon ein zweites Ball Ski ein Problem. Und das war eben den Schreibern und Produzenten der Serie sehr wichtig, dass man den Aspekt eben auch sieht. Also es wird ja, Skifahren wird ja immer teurer für Familien, dass Kinder überhaupt Skifahren lernen. Und deswegen ist, also in unserer Familie, geht es ganz viel darum, eben wie viele Sorgen das auch bereitet, eben das dann dem Kind nicht ermöglichen zu können, was er sich so sehr wünscht. Und dann auch die Versöhnung innerhalb von der Familie mit dem Ex. Und genau, das sind so die Hauptthemen bei uns. Plus, der Luca ist ein Besonderer und man weiß immer nicht so ganz genau, was mit ihm los ist, und man merkt, also Mutter und Sohn sind sehr miteinander verbunden, und da erfährt man über die Zeit dann immer mehr, was da die Background-Story ist von den beiden, was da alles passiert ist, und jetzt drehen wir schon Staffel 3.
Wow, also es ist aus mehreren Gründen dann nachvollziehbar erfolgreich, weil das scheint ja wirklich das Leben wieder zu spiegeln. Also ich glaube, dass so eine Serie vielen Familien aus der Seele spricht und nicht nur einzelnen Personen. Spannend, sehr, sehr spannend.
Und ich glaube auch einfach diese, wie soll ich sagen, also wir leben in einer Gesellschaft, wo wir alle das Bestmögliche aus uns rausholen wollen oder sollen oder müssen. Und mit das ist halt Fluch und Segen zugleich, weil auf der anderen Seite finden die Champions da oder die Kinder finden da, die Jugendlichen, ihren Support, ihre Community, das bringt sie weiter, das bringt sie an Grenzen, sie schaffen mehr, als sie selber vielleicht von sich glauben, aber gleichzeitig ist halt auch dieser Druck und diese hierarchischen Strukturen, unter denen sie da leiden, und es ist auch durchaus Kritik in dem Ganzen drinnen, aber auch einfach schöne Geschichten aus der Jugend, aus der Teenagerzeit. Es ist echt eine super Kombination, und auch diese Schießszenen, die extra mit der Second Unit gedreht werden und mit einer ganz tollen Regisseurin auch, mit der Sandra Lahnsteiner. Also das hat man auch noch nicht so oft gesehen, sage ich mal, sich so richtig gutes Skifahren in einer Serie. Also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, ja.
Ja, fantastisch. Skifahren bringt uns ein bisschen zu deiner Heimat. Du kommst aus dem Zillertal. Und was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass dein nächstes Projekt mit dir gemeinsam wieder ins Zillertal zurückkehrt, glaube ich. Und zwar mit dir in mehreren Funktionen. Also es ist wirklich ein Projekt, das erst seine Premiere jetzt am 31. Januar, glaube ich, feiern wird. Also wir stehen wirklich ganz knapp davor. Es hat den spannenden Titel Blutstillen. Und jetzt lasse ich einfach dir erzählen, was es damit auf sich hat.
Genau. Ja, also am 31. Januar feiern wir in Essen beim Snowdance Film Festival unsere Weltpremiere und sind dementsprechend aufgeregt. Und es ist ein Team von fast nur Tirolern plus ein paar Deutschen in Köln und ein paar Wienern, aber echt eine sehr, sehr Tiroler Produktion. Und das Projekt ist wirklich über viele Jahre entstanden. Also es ist so, dass ich im Zillertal als Kind immer schon mitbekommen habe, dass es bei uns sogenannte Heiler gibt, so Urheber nennen wir sie. Und da geht man halt hin, wenn man Beschwerden hat oder wenn man vor einer Operation, also das Blut stillen will sozusagen, dass der Blutverlust nicht so hoch ist. Und mir hat immer fasziniert, dass die Menschen so fest daran glauben. Und das war fast wichtiger, nur wie zum Arzt zu gehen. Also natürlich geht trotzdem jeder zum Arzt, aber es ist halt irgendwie so ganz ein starker Glaube an diese Kultur. Und das sind so ganz mystische Menschen, finde ich. Also ich habe dann einmal einen getroffen und ihn ein bisschen interviewt, was das denn genau ist, weil in meiner Familie kannte man das nicht. Und dann hat er mir erzählt, ja, das ist eine Fähigkeit, die er übertragen bekommen hat von seiner Großmutter. Das überspringt nämlich immer Generationen und das ist seine Lebensaufgabe. Und er hat sich am Anfang total dagegen gewehrt und dann ist es ihm ganz schlecht gegangen und er hat immer ganz viel gespürt von anderen Menschen, so Emotionen und so. Und erst wie er es akzeptiert hat, ist es ihm wieder gut damit gegangen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich muss jetzt unbedingt darüber was schreiben, weil das ist ja extrem spannend, dass sich sowas in unserer modernen Welt noch bewahren kann oder aufrechterhält. Und dann habe ich das Thema Geschichte entwickelt, eben von einer jungen Ärztin, die ihr Heimat verlassen hat und dann durch den Tod ihrer Großmutter wieder zurückkommt. Und sie soll das übernehmen und ihr Nachfolgerin werden. Und das steht aber nicht im Einklang mit ihren Werten und mit dem, was für sie wichtig ist im Leben oder woran sie glaubt. Und es ist ja auch so ein Konflikt dann mit dem Heimkommen, ja, mit der Tradition der Familie. Und sie lehnt es innerlich erstmal ab und dann fängt sie aber an, Sachen zu spüren und zu sehen. Und man weiß immer nicht, okay, ist das jetzt echt oder bildet sie sich das ein? Und ja, mehr mag ich jetzt gar nicht erzählen. Auf jeden Fall geht es dann so darum, wie geht sie jetzt damit um, dass sie ihr Heimat eigentlich verleugnet? Und was macht es mit ihr und geht es überhaupt? Und wo sind die Grenzen von Hoffnung? Also wo hört moderne Medizin auf und fängt die Hoffnung an? Und es möchte ja ganz betonen, es geht nicht darum, irgendwie zu hinterfragen oder zu bestätigen, dass diese Techniken funktionieren, das war überhaupt nicht relevant. Es ist darum gegangen, einfach zu erzählen, dass es diese Kultur gibt, dass es Menschen gibt, die daran glauben und dass das was macht mit ihnen und dass es tief in ihren Geschichten drinnen ist. Und letzten Endes ist es eine Geschichte über diese Familie und übers Heimkommen. Also es ist wie eine Symbolik eigentlich. Und das ist mal ganz wichtig, weil sonst heißt es dann ganz schnell, das ist in so einer Schublade, ja, die wollen da jetzt irgendwie alternative Medizin oder weiß ich nicht was, so Aberglaube promoten. Das war gar nicht, und das ist uns gar nicht gegangen, weil das ist nicht meine Aufgabe oder auch nicht mein Anliegen, da irgendwas zu hinterfragen oder genau.
Wow, aber trotzdem sehr spannend, weil du ja neben deiner ganzen künstlerischen Tätigkeit in einen Bereich eingetaucht bist, der eigentlich völlig konträr dazu ist, nämlich die Medizin. Du bist selbst angehende Ärztin, was schon erstaunlich ist, einfach nur vom Zeitpensum her, dass du das alles geschafft hast, jetzt auch noch Medizin zu studieren, neben deinen Aktivitäten als Schauspielerin und Synchronsprecherin und Moderatorin und Musikerin und Autorin, also ganz vielen Tätigkeiten. Hast du jetzt bald dein Medizinstudium abgeschlossen? War das jetzt dann bei dieser Produktion doppelt spannend für dich, in diesen Bereich einzutauchen und auch den Zugang zum Heilen neu zu entdecken oder irgendwie neu zu erforschen?
Also durch diese medizinische Ausbildung, die ich jetzt gemacht habe, ist es schon so, dass ich natürlich jemand bin, der zwischen beiden Welten unterwegs ist und eine Brückenbauerin sozusagen. Mhm. Und ich sehe mich auch als solches und es ist ja ganz wichtig, dass es nicht das eine oder das andere ist, sondern ich bin beides. Mhm. Und insofern war es natürlich in der Erarbeitung dieser Geschichte total wichtig, dass dieser medizinische Aspekt ganz klar ist und dass es in der Filmwelt, wo die Leute jetzt Gefühl haben, sie brauchen jetzt nicht mehr zum Arzt gehen oder so. Also das, ja, genau. Also ich komme eben ja mit diesem medizinischen Wissen in diesen Film rein und alles, was da auch passiert, ist auch nochmal mit Ärzten abgesprochen und ich habe auch über den Film mit anderen Ärzten und Ärztinnen gesprochen, wie sie das sehen und weil sie natürlich, man wird immer wieder konfrontiert damit, wenn Menschen schwer krank sind, dass sie Hilfe in der Religion suchen oder in anderen Dingen, die ihnen einfach Hoffnung schenken. Und das ist total essentiell und wichtig und erhöht die PatientInnen-Compliance sozusagen. Weil es gibt einfach nur so viel, was du dann tun kannst manchmal. Und irgendwann ist da Grenze da. Und also da gibt es sicher verschiedene Meinungen, aber ich glaube, an sich würde jeder damit übereinstimmen, dass diese psychosomatische Versorgung des Patienten und das Respektieren des Glaubens der Menschen total wichtig ist und auch ihren Platz haben sollte. Und das liegt nicht an uns, das zu hinterfragen, was ihnen hilft. Und außer sie würden dann medizinische Versorgung nicht in Anspruch nehmen, das ist dann ein anderes Thema. Letzten Endes steht immer der Wille des Menschen über allem. Und ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt gut ausgeführt.
Ja, total und komplett nachvollziehbar und völlig wichtig, dass da eine Brücke gebaut wird oder geschlagen wird oder begangen wird auch, gell? Weil die kann lebenswichtig sein und lebensnotwendig. Und als Brückenbauerin bist du ohnehin unterwegs in so vielen Bereichen, aber eben auch in diesen beiden Welten zwischen Tirol und Berlin. Und dann noch einmal eben Tirol, Berlin und New York. Also du schlägst große, große Brücken. Wie du deine Ausbildung in New York gemacht hast an der Schauspielschule, hast du ein Stück entwickelt, das mich auch fasziniert hat und das noch einmal mit dem Zillertal zu tun hat, nämlich dieses Leaving Silla Valley. Ein Stück in drei Sprachen, das du solo in 14 Ländern aufgeführt hast, auf drei Kontinenten. Also ich war so beeindruckt. Es hat mich wirklich fasziniert. Wie bist du zu dieser Geschichte gekommen? Es handelt ja ein bisschen von diesem Thema, was ist Heimat, oder? Was ist ein Ort? Was ist der Mensch, wenn er unterwegs ist?
Absolut, also da sieht man ja auch schon die Verbindung zu dem Kurzfilm. Mhm. Also Heimat ist ein, oder Kultur an sich oder wo kommen wir her, wo fühlen wir uns zu Hause? Das ist einfach ein Thema, was mich immer schon beschäftigt hat. Und ich möchte einfach als sagen im Vorfeld, dass ich unglaublich privilegiert bin, all diese Erfahrungen machen zu dürfen, zu studieren, in anderen Ländern zu studieren, zu reisen, zu arbeiten in anderen Ländern. Und dass diese Fähigkeiten auch sprachlich mir gegeben sind. Also das möchte ich schon dazu sagen, dass ich sehr wohl weiß, dass das ein ganz großes Privileg ist, das vielen Menschen nicht zuteil wird. Aber aus dem heraus eben versuche ich das Beste daraus zu machen. Und das, was ich halt eben mitgeben kann, ist das, dass der Begriff Heimat also universell ist und das verstehen alle Kulturen und alle Menschen. Und das war einfach immer was mich extrem fasziniert hat, schon ganz klein. Und dadurch, dass ich selber auch mein kleines Dorf ja verlassen habe müssen, obwohl ich immer gerne nach Hause komme und viel nach Hause komme, aber es war einfach notwendig, um gewisse Dinge machen zu können. Und es war nicht einfach. Und sich zwischen den Welten auch zurechtzufinden, zu navigieren, die Regeln von anderer Kultur oder Sprache zu lernen. Weil es ist ja eben nicht nur das Verbale, sondern es sind so viele andere Dinge, die man lernen muss. Und das fängt schon in Wien an. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur mit anderen, wirklich anderen Kulturen, sondern auch innerhalb von Großstadt, Kleinstadt, Dorf und so. Genau, und deswegen haben wir dann diese Geschichte entwickelt, weil wir das Gefühl hatten, und gerade mit allem, was auf der Welt passiert, das beschäftigt viele Menschen. Mhm. Menschen, die aus ihren Ländern flüchten müssen, aber Menschen, die das auch können und privilegiert sind, weil sie wollen. Also es sind unterschiedliche Motive und Themen. Aber letztens dieses Leben in der Diaspora, das ist etwas, was wir spannend fanden. Und dann haben wir, das war im Rahmen von einem Theaterfestival, wo wir dieses Monodrama entwickelt haben, also dieses Ein-Personen-Stück. Und das Thema Heimat war das Thema des Festivals. Also es gab dann noch anderes an den Ländern dazu. Und dann bin ich damit die ganze Welt bereist, weil das Österreichische Kulturforum in New York damals dieses Stück ausgesucht hat, wie ich da studiert habe. Und ich das da aufgeführt habe und dann hat sich das irgendwie so entwickelt über die Jahre und ich finde, es ist dann auch nochmal sehr gewachsen durch das Publikum in den verschiedenen Ländern, durch das Übersetzen in die anderen Sprachen und ich glaube, es war eigentlich schon so nach 3 Jahren, wo ich habe das immer wieder gespielt, also so viel halt ging und dann war ich in Sibirien, in Russland und es war eine der letzten Performances und da konnte ich mich nicht mal mit den Leuten unterhalten. Also ich hatte eine Übersetzerin die ganze Zeit bei mir und das Stück wurde dann, also eben mit Untertiteln gezeigt und danach kamen Menschen auf mich zu und sprachen auf Russisch und umarmten mich und haben mir Sachen geschrieben und es war ganz großartig, es ist eine ganz krasse Energie. Und danach gab es eine Diskussion mit wichtigen Theatermachern auch aus Moskau und dann wurde mit dem Publikum diskutiert. Es gab einfach eine richtig schöne Theaterkultur, wo es nochmal drüber ging, darüber zu sprechen. Und ich hatte das Gefühl, die haben mein Stück besser verstanden als ich. Das war vollkommen absurd. Ich hatte echt das Gefühl, die haben so verstanden, diese Sehnsucht nach Heimat und irgendwo anzukommen. Und ja, das ist dann schon irgendwie spannend, wenn man gar keine Kontrolle, auch ich hatte auch keine Kontrolle über diese Übersetzung und nix und wusste nicht, wie viel kommt jetzt davon an. Und es war auch in anderen Ländern so. Und genau, also diese Managerin, die da durch die Welt chattet und versucht, sich ein Zuhause zu bauen und aber immer in diesen Hotelzimmern sich total verloren fühlt und dann anfängt zu reflektieren, was ist denn jetzt für mich Heimat, wo kann ich das denn finden? Ist es mit Menschen, mit einer Liebe, die ich immer noch suche? Ist es mit Freunden? Ist es in der Kultur, in der Sprache? wie kann ich es festhalten? Mhm. Ja, und am Ende sagt sie, Heimat ist der Moment. Okay. Weil das ist das Einzige, was ihr bleibt.
Und ist das auch dein Fazit, also dein Fazit jetzt von deinem bisherigen Leben, dass Heimat der Moment ist? Oder gibt es mehrere Definitionen, die ganz, ganz treffend für dich so diesen Heimatbegriff umschreiben könnten? Das ist ja was Großes. Das ist ja eigentlich eine Lebensaufgabe, das zu machen, gell, zu spüren.
Ich glaube, das Thema wird mich ja noch weiter beschäftigen. Und natürlich gibt es sowas wie einen klassischen Heimatbegriff von dieser Zugehörigkeit, die ich zu Tirol auch empfinde, oder dieses nach Hause kommen zur Familie. Aber wenn man es jetzt philosophischer denkt, dann ist es für mich tatsächlich so, dass dieses Heimat ist der Moment ganz viel mit meinem Leben zu tun hat, weil letzten Endes diese Offenheit für das Leben, dass Dinge in dein Leben treten können, die du vielleicht nicht planen hast können, die du vielleicht die gar nicht erträumen hast können, auch nochmal was Neues zu erfahren, außerhalb deiner eigenen Kultur, deiner eigenen Sprache, dich nochmal neu entdecken, immer wieder neu anfangen. Das ist was mich begleitet und was ich extrem wertvoll finde, nicht stehen zu bleiben. Und ich glaube, jeder Mensch, der einmal wirklich aus seiner Komfortzone rausgetreten ist und einmal der oder die Verletzliche war, die schwerer kommunizieren konnte, die sich nicht orientieren konnte, versteht viel besser, wie es anderen geht, die vielleicht zwangsläufig in so eine Situation kommen und es sich nicht ausgesucht haben. Also ich glaube, es bringt einen weiter und macht einen empathischer.
Und da ist die Sprache so ein essentieller Teil davon, gell? Also wenn man eine Sprache nicht spricht, wie schnell man dann irgendwo verloren ist oder zumindest das Gefühl hat, nicht mehr diesen festen Boden unter sich zu haben, und wie sehr dann die Sprache wieder verbindend wirkt und gleich wieder Heimat kreieren kann. Du sprichst auch mehrere Sprachen fließend. Tauchst du mit jeder Sprache in eine neue Rolle ein, wo du dann auch immer wieder eine neue Identität und eine neue Heimat findest?
Ich finde schon. Also für mich ist es total so. Und ich kann mich ja tatsächlich an vielen Orten zu Hause fühlen, mit den richtigen Menschen, mit einer gewissen Mission oder vor allem eine Community, eine Gemeinschaft. Kann ich mich sehr wohl an sehr vielen Orten, glaube ich, finden oder auch Gemeinschaften. Und ich habe das Gefühl gehabt, durch jede Sprache, also es ist natürlich auch viel Arbeit, eine neue Sprache zu lernen, aber mir hat es immer so motiviert, weil ich das Gefühl gehabt habe, eben wie du sagst, da kommt nochmal ein neuer Aspekt von mir durch. Da kann ich mich irgendwie nochmal neu entdecken. Und irgendwo habe ich das mal gelesen, in jeder Sprache träumt man anders, streitet man anders, liebt man
total
anders. Und das ist eben auf so vielen Ebenen auch so. Und ich weiß nicht, wenn der Italiener sagt mangiare, dann ist das aber, das hat so eine Welt, die sich da öffnet. Oder amar, also auf Spanisch. Ja, es ist so, das sind so viele tolle neue Dinge, die man da entdecken kann.
Es ist wie wenn man die Welt dann ganz neu sehen, riechen, spüren oder betasten könnte, gell? Weil einfach fast neue Zugänge durch die Sprache eröffnet werden. Das glaube ich schon, zu Emotionen, zu Gedanken, zu Denkansätzen. Also es hat fast was Schauspielerisches, wenn man in mehreren Sprachen die Welt für sich so erfährt, glaube ich.
Ich habe es zwei Momente, wo es ganz intensiv war. Und es war einmal in New York, wo ich dann länger war und auf Englisch meine Schauspielausbildung gemacht habe. Und das war totale Tabula Rasa. Also es war eigentlich ganz toll, weil ich erstmal keine Vergangenheit gehabt habe in dieser Sprache. Und dadurch wie ein unbeschriebenes Blatt war und ganz anders durchstarten habe können. Wohingegen für den deutschen Markt diese ganzen Akzente, die ich da lernen habe müssen und Hochdeutsch und weiß ich nicht und Österreichisch, da war viel mehr Druck und natürlich auch irgendwie so eine persönliche Geschichte mit der Sprache verbunden. Und die, dann kam dazu, dass die im Englischen so viel Adjektive und so viel Möglichkeit, der Gefühl zu beschreiben, da sind, dass ich dann, als ich zurückkam nach Deutschland, erstmal totale Probleme hatte, mit mir auszudrücken, weil ich schon gewohnt war, viel mehr über meine Gefühle zu sprechen. Und das tun wir ja nicht so, weder in Deutschland oder Österreich. Und dann war das nochmal beim Spanischen. Ich finde Spanisch eine unglaublich poetische Sprache. Und die Art und Weise, wie man Sätze konstruiert, das ist immer gleich ein Gedicht. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen angefangen habe, anders zu sprechen und zu denken dann. Also.
Ja, genau. Und, es gibt's
ja, und dass sie halt auch, ich war dann ein paar Monate zum Arbeiten in Spanien und man merkt halt, da ist sofort so eine Gemeinschaft und so eine Offenheit und du kannst viel schneller das Eis brechen, einfach durch die Art, wie die Melodie und wie man spricht und so. Und das fällt mir halt im Deutschen viel schwerer, aber mittlerweile geht's. Also ich habe eigentlich meine Muttersprache besser gelernt, dadurch, dass ich Fremdsprachen kann.
Mhm. Ja, man ist sich der Sprache mehr bewusst dann einfach, wenn man sie vergleichen anfängt oder wenn man sie ausprobieren anfängt. Genau. Wow, von all den Tätigkeiten jetzt, also die du jetzt bis jetzt als Mensch, als Künstlerin gemacht hast, du hast ja Rollen sowohl gespielt als auch gelebt. Welche hat dir am meisten geprägt bis jetzt?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Weil du bist Autorin, du bist Musikerin, du drückst in so vielen verschiedenen Facetten aus. In allen ist dieses riesige Wachstumspotenzial drin, aber auch diese Hürden, die man da mal nehmen muss.
Also, ich möchte dazu sagen, ich habe jede kleine Rolle wie eine Hauptrolle behandelt und vorbereitet. Mhm. Also ich habe da versucht, immer keine Unterschiede zu machen, in dem, wie ernst ich was nehme. Aber sicher eine der wichtigen Rollen war sicher Zingerle, wo, also da geht es um einen Frauenmörder in den 50ern in Tirol. Und ich habe da die Gemeindesekretärin gespielt, die bei diesen Verhandlungen, Gerichtsverhandlungen in Brixen, Südtirol, dann teilnimmt und selber Betroffene ist von sexualisierter Gewalt. Und durch ihre Artikulation und ihre Kommunikation mit dem Zingerle ihn dann zum Geständnis bringt. Und das war ein sehr, also vor allem am Ende gibt es einen ganz langen Monolog, wo sie ihre Geschichte erzählt. Und das war schon, also ich habe mich sehr, sehr lange darauf vorbereitet und viele Menschen getroffen und Geschichten gelesen und habe das versucht, einfach so tief wie möglich einzusteigen und das war auch nicht so ganz einfach, muss ich sagen. Ja, das war aber
ein
gutes Ergebnis am Ende und ich bin mit vielen Menschen dieses Filmes auch immer noch in Kontakt, sind Freunde geworden, ja.
Ja, das glaube ich. Es war sicher eine der anspruchsvollsten Rollen, diese Ida Hofer war das, glaube ich. Gell? Aber eben, du hast ja sehr früh schon mit so einer anspruchsvollen Rolle begonnen. Dein erster Film war dieser Slasher-Film in 3 Tagen bist du tot. Das ist ja ein Genre, wenn man jetzt als junge Schauspielerin startet, das einem ja schon an Grenzen bringt, oder? Also ich sage das immer wahrscheinlich, weil mich diese Filme generell an Grenzen bringen. Ich bin da echt empfindlich. Wenn man so etwas spielt, wie nah geht einem dann diese Vorstellung, dass es ja nicht nur eine Geschichte ist, nicht nur ein Film, sondern tatsächlich passieren könnte? Passiert.
Ja. Also ich muss dazu sagen, ich schaue selber keine Horrorfilme, weil ich da auch zu sensibel dafür bin. Ich respektiere aber, dass es ein Genre ist und dass es durchaus seine Berechtigung hat. Und wie ich damals mit 19 dieses Angebot dann bekommen habe, es war mein erstes Casting und so ein cooler Regisseur. Und dann war ich schon erstmal, okay, wow, es ist ein Horrorfilm, okay, krass. Aber es wurde mir dann auch gleich gesagt, wir werden es wie einen Thriller erarbeiten, weil es gibt ja auch da nochmal Abstufungen. Also eben Slasher-Film würde ich jetzt vielleicht bei dem nicht sagen, weil das ist, glaube ich, nochmal mehr mit Blut und so.
Okay, das stimmt, ja.
Genau, also ich glaube, das war von der Erarbeitung her hat es eine sehr fundierte Geschichte gegeben und man hat sich eigentlich auf diese Geschichte berufen können und aus dem heraus erarbeiten können. Und letzten Endes gab es dann schon ein paar heftige Szenen, aber ich bin ja dann in der Rolle gewesen und habe in dem Sinne einfach da nicht mehr so viel drüber nachgedacht. Dann, also ich habe das einfach versucht zu leben. Und klar, dann gab es ein paar Stunts und Blut und so. Aber das war eigentlich beim zweiten Teil war es schlimmer, weil der dann mehr in diese Richtung gekippt ist und blutiger war und so. Das war absolut eine Grenze für mich dann. Mhm. Aber beim ersten Teil ging das eigentlich noch ganz gut und wir hatten auch eine lange Vorbereitung. Ich frage mich aber im Nachhinein, wirklich, wie ich es gemacht habe, weil ich war ganz jung, hatte erst ein paar Schauspielkurse gemacht und eigentlich noch keine Ausbildung. Und an sich lernst du ja dann, um auf deine Frage zurückzukommen, in der Schauspielausbildung deine Fantasie so einzusetzen, dass du in diese Geschichten einsteigen kannst, aber auch wieder aussteigen kannst und dich schützt. Und dass du halt Sprache, Körper, Stimme so transformierst, dass du für diesen besten Fall in diesem Moment wirklich dann das lebst, oder zumindest so ist halt meine Schauspieltechnik aus der Meißner-Familie, aber dass du es dann auch wieder ziehen lassen kannst und diese Distanz auch gleichzeitig dir wieder bewusst machst, weil sonst, glaube ich, kann das schon passieren, dass man da auch reinkippt und der Körper macht ja in dem Sinn keinen Unterschied, ob das jetzt echt ist oder nicht. Also diese psychosomatische Ebene ist schon sehr interessant. Man muss einfach gut auf sich schauen und eine Schauspielausbildung machen, würde ich schon sagen, weil das einfach für den persönlichen Schutz und so, ja.
Ja, na eben, es war für mich so erstaunlich, dass du so jung warst, dein Filmdebüt sozusagen mit diesem Film gehabt hast, gleich eine Nominierung bekommen hast. Und ich mir dann die Frage gestellt habe, wow, wie macht man das dann? Wie kommt man dann da auch wieder in dieses seelische Gleichgewicht danach, wenn es vorbei ist? Schauspielausbildung, wie war sie in New York? Die 2 Jahre in New York waren sicher sehr intensiv. Du hast auch am Off-Broadway gespielt. Wie hast du die Ausbildung dort erfahren oder erlebt?
New York war für mich eine von den wichtigsten Abschnitten von meinem Leben überhaupt. Und ich wäre heute nicht der Mensch, der ich bin, ohne diese Zeit. Und bin unglaublich dankbar dafür. Das ist damals auch gegangen mit dem Stipendium und Empfehlungen. Also es war auch alles gar nicht so einfach. Das ist ja schwierig, dort zu studieren für so einen langen Zeitraum. Aber es war dann irgendwie möglich und es war total wichtig. Es hat mir ja total gerettet, weil eben mit diesem Film, es ging alles schnell los. Ich habe dann wegziehen müssen. Ich habe ja auch niemanden gehabt aus dieser Industry in meiner Familie oder so, den ich fragen habe können. Das heißt, es war alles einmal irgendwie ein bisschen viel. Es war ganz toll, aber auch viel. Und ich habe gleichzeitig das Gefühl gehabt, ich brauche jetzt nochmal eine Ausbildung, weil ohne das werde ich nie an mein volles Potenzial kommen. Also es war zum Beispiel so, dass ich Comedy überhaupt nicht spielen habe können. Und das war was ich drüben wirklich extrem gut gelernt habe. Und ich habe, meine Stimme hat sich extrem entwickelt. Man hat das richtig krass gehört. Also wie ich dann zurückgekommen bin, war ich plötzlich auch ganz gefragt für Sprechersachen. Und ja, es war einfach diese ganze Schauspieltechnik drüben. Es war für mich der beste Ort, dort zu studieren am Aspen Studio mit der Meißner-Technik, wo es viel darum geht, im Moment zu sein, gut zuzuhören. Also ich glaube, das ist was mir auch fürs Leben total hilft und als Ärztin hilft. Ja. Also es sind viele, viele Dinge, die ich dort mitgenommen habe. Und abgesehen davon, New York ist ja nicht USA, also es ist ein ganz eigener Kosmos. Und das New York, das ich noch erleben durfte, ist auch ein anderes als das jetzt nach Trump oder wieder Trump oder nach Covid. Also da sind viele Dinge passiert, die diese Stadt verändert haben, wurde mir erzählt. Aber das war noch so die zweite Legislatur Obama und da war einfach eine ganz andere Energie. Und ich finde, ich habe da so unglaublich viel mitgenommen von dieser Diversität, den verschiedenen Kulturen, der Geschichte. Und all diese Menschen, die dort leben, bringen ja ihre Geschichten mit. Und du hast alle Demografien, die da miteinander leben, auf engstem Raum. Ja, es war unglaublich, war wirklich toll. Aber es war dann auch genug.
Okay.
Also man kann das einfach auch nur für eine gewisse Zeit machen. Und dann war es auch gut, wieder nach Europa zu kommen.
Nach Europa. Und dann nach Berlin, oder? Bist du dann gleich nach Berlin gegangen?
Im Prinzip ja. Ich meine, man muss immer dazu sagen, dass ich ja doch sehr verbunden mit Österreich bin und im Prinzip die ganze Zeit pendle. So, und also zwischen Tirol, Wien und Berlin, München sind eigentlich so meine Hauptbereiche, wo ich arbeite. Und ich habe nach wie vor in Tirol einen Wohnsitz, weil mir das ganz wichtig ist. Also genau, aber ich bin nach Berlin erstmal zurück, ja.
Okay. Apropos Wohnsitz und dann auch diese Zukunftsvisionen. Du hast jetzt dein Medizinstudium in Berlin fast schon fertig absolviert. Möchtest du in nächster Zeit dann auch tatsächlich als Ärztin arbeiten? Oder ist das so ein bisschen Plan B?
Ja, das sind so die Fragen, die ich befürchtet habe. Also, erstmal ist jetzt ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin gerade im Doktorat und dann kommt das praktische Jahr. Und parallel habe ich wirklich einiges noch an Schauspielprojekten jetzt auch. Und das hat ja jetzt wirklich auch sehr gut geklappt. Und das am Medizinstudium ist ja auch sehr zeitaufwendig. Und ich habe es trotzdem irgendwie hinbekommen. Also wäre jetzt mein Traum, wäre schon eine Kombination zu finden. Und das ist jetzt so die Mission für die nächsten Jahre. Ich möchte auf jeden Fall als Ärztin arbeiten. Die Frage ist ein bisschen, wie man das jetzt kombinieren kann und natürlich auch welche Fachrichtung, weil es gibt ja auch unterschiedliche Disziplinen und die sind manche jetzt, sage ich mal, anstrengender als andere oder einfach anspruchsvoller rein von der Zeit her und dem Körperlichen. Genau, also ja, ich wäre im besten Fall dann Ärztin und Schauspielerin, ja. Das ist die Idee.
Ganz eine außergewöhnliche Kombination. Gibt es irgendeine Brücke zwischen den beiden? Oder waren da jetzt wirklich zwei Berufswünsche einfach parallel ganz groß und du hast sie jetzt tatsächlich beide realisieren können?
Also prinzipiell finde ich auf jeden Fall, dass es eine ganz starke Brücke gibt, die vielleicht auf den ersten Blick nicht gleich sichtbar ist, aber letzten Endes geht es um Menschen und es geht um das Heilen von Menschen. Und ich glaube, Schauspiel oder Kultur, Kunst an sich ist eine Form von Heilung auch für Menschen oder kann es sein. Und es gibt ja auch genug schon Kreativtherapien, wo das auch eingesetzt wird. Und letzten Endes, durch diese Kombination habe ich auch das Gefühl, dass ich eine bessere Schauspielerin geworden bin und auch eine gute Ärztin sein werde. Und wie ist es entstanden? Ja, es gab diese beiden Berufswünsche für mich schon sehr lange. Und ich glaube, ich bin das einfach. Ich bin beides. Und man wächst aber halt in einer Kultur auf, wo man immer nur eine Sache sein darf oder in eine Schublade gesteckt werden soll. Und insofern war das nie eine Vision, beides zu machen. Und dann habe ich mich erstmal für die Schauspielerei entschieden, weil das ja halt auch einfach mit dem Alter zu tun hat und es auch erstmal wichtig war, mich dem zu widmen. Und irgendwann habe ich aber gesehen, dass das mir es fehlt. Ich wollte gerne nochmal studieren und ich wollte gerne auch nochmal sozial was anderes zurückgeben können. Und ich wusste nicht, ob es möglich sein wird. Ich habe bei vielen Hilfsprojekten auch mitgeholfen, unter anderem auch in Guatemala. Und da habe ich ein Theaterfestival aufgebaut über einen Monat und dann ein paar Ärztinnen auch unterstützt beim Übersetzen und da haben wir ganz viel gesprochen und die haben mich eigentlich motiviert auf meinem Weg. Und dann war es tatsächlich möglich und Corona ist mir in dem Sinne da entgegengekommen, weil ich dann einfach Zeit hatte zum Lernen für diese ersten zwei schwierigen Jahre bis zum ersten Staatsexamen. Ja, und jetzt sehe ich es wirklich es ist so eine unglaubliche Bereicherung in beiden Aspekten, weil ich spiele meine Rollen so anders. Ich komme aus so einer anderen Konzentration und Kraft. Und das Medizinstudium ist ja schon auch ein Bootcamp und man ist, wird sehr gedrillt darauf, sehr wach zu sein und zu kombinieren. Und letzten Endes hat mich das sehr in den Moment gebracht auch. Und ich höre sehr gut zu. Und das ist etwas ganz Wichtiges in der Schauspielerei. Und ich nehme mich selber nicht mehr so wichtig. Und also auch aus den vielen Dingen, die ich im Krankenhaus auch sehe, das ja, lehrt einen Bescheidenheit. Und es hat mich zu einer empathischeren, besseren Schauspielerin gemacht. Und gleichzeitig kommt auch das Feedback auf medizinischer Seite, dass einfach meine Art zu kommunizieren mit den PatientInnen eine andere ist. Und das ist natürlich halt vielleicht auch durch das Alter, aber vor allem auch durch die Ausbildung eine ganz andere Nähe entsteht. Und vor allem jetzt auch in der Doktorarbeit erfahre ich da sehr viel Wertschätzung, weil das ein Team ist, die sehr nachhaltig arbeiten und so einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Und insofern glaube ich, dass die Zukunft der Medizin ein bisschen eine andere sein wird, weil wir auch durch AI vielleicht unter anderem vielleicht auch ein bisschen mehr Raum für diese bessere Kommunikation bekommen, man wird sehen. Aber diese individualisierte, personalisierte Medizin ist ja ein Thema. Und insofern denke ich schon, dass es Möglichkeiten geben wird. Und gleichzeitig ist in der Schauspielerei halt auch ganz essentiell, spannende Geschichten zu erzählen. Und in der Medizin gibt es ganz, ganz viele tolle Geschichten, denen man da begegnet. Und ich glaube, immer mehr, dass wir in einer Welt leben, die sehr komplex ist und die mehr solche BrückenbauerInnen braucht.
Wow, das ist sehr, sehr spannend. Vor allem auch dieser Gedanke, dass jetzt die künstliche Intelligenz eben mehr Raum schaffen könnte, wieder für diesen persönlichen Zugang, was eben die künstliche Intelligenz nicht schafft, dass dann dieses Zusammenspiel wirklich dem Arzt wieder mehr Freiraum für den Patienten geben könnte oder der Ärztin. Das wäre ja wirklich spannend.
Ich bin jetzt keine Expertin, ich habe das auch nur im Rahmen von Studien wurde das öfters diskutiert. Dazu kann ich jetzt wenig sagen, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass in unserer Ausbildung jetzt viel, viel mehr Wert darauf gelegt wurde und die Anforderungen, eben die rhetorischen Anforderungen, die kommunikativen Anforderungen für junge ÄrztInnen viel höher sind und da schon man das aus Studien einfach weiß, wie wichtig das ist, dass man da besser ausgebildet wird, weil es ist einfach lange, lange nicht berücksichtigt worden und das ist aber eigentlich so viel von dieser Beziehung zwischen PatientInnen und ÄrztInnen.
Ja, total. Und auch der zweite Gedanke eben, dass diese Geschichten aus der Medizin, aber vor allem aus dem Krankenhaus dann wieder, jetzt trocken ausgedrückt, diesen Stoff für neue Geschichten in der Kunst bieten könnte. Dieses Menschliche, diese menschliche Übertragung, ist ja total ein schöner Gedanke. Könnte sich das dann bei dir auch als geschriebene Geschichte dann niederschlagen, dass du wieder mehr oder dass du auch als Autorin dann wieder mehr arbeitest?
Ich bin tatsächlich gerade sehr viel am Denken und am Sprechen mit Menschen, was dieses Spannungsfeld zwischen Medizin und Kunst sein kann. Und da wird sicher irgendwas kommen. Ganz konkret ist natürlich Blutstillen war ein Kurzfilm, der eigentlich eine Serie sein könnte. Also das kann schon noch immer sein, dass es vielleicht weitergeht. Und an sich, ja, ich würde schon irrsinnig gern schreiben. Also mal schauen, ob mir dafür noch die Zeit gegeben wird. Jetzt mache ich mal die Doktorarbeit.
Ja, genau.
Reicht erstmal. Und die ganzen vielen anderen Dinge.
Ich habe schon kurz mit deinen Eltern bei der Filmpremiere gesprochen und die haben eben auch gesagt, also für sie ist es fast schleierhaft zu sehen, was du alles unterbringst und in wie vielen Bereichen du die engagierst und dass sich irgendwie alles ausgeht. Gibt's für eine Julia Rosa Pär dann irgendwann auch Freizeit und Zeit, wirklich ganz nur bei dir zu sein?
Ja, das gibt es schon. Also die nehme ich mir halt. Erstmal sind mir meine Beziehungen sehr wichtig und meine Freundschaften, meine Communities. Da versuche ich wirklich Zeit zu nehmen und Wertschätzung zu zeigen und auch für die Familie. Und ich liebe den Sport. Also ja. Das ist Freitag ist für mich vor allem Sport. Ja, Laufen gehen und Trailrunning und genau, sind schon Dinge, für die ich mir Zeit nehme, weil sonst fehlt mir auch die Kraft. Aber ich mache gerne viel, weil sonst ist mir langweilig.
Okay, ja genau, das haben deine Eltern auch schon gesagt. Also sie haben gesagt, die Julia braucht es aber und das ist völlig in Ordnung.
Ja, voll.
Ja, also Julia, dann kommt jetzt einmal die Premiere von Blutstillen. Ich glaube, du bist schon wirklich aufgeregt. Gell? Es ist ein wunderschöner Teaser-Trailer, sehr, sehr ästhetisch. Ich glaube, dieses Tiroler-Team liegt dir auch am Herzen. Das merkt man, also nur bei deiner Beschreibung schon von der Arbeit. Also ich glaube, da kommt jetzt wirklich eine wunderschöne Zeit auf dich zu.
Ich bin so gespannt. Es war jetzt eine lange Reise mit dieser Geschichte. Und man muss einfach sagen, so selber einen Kurzfilm aus dem Boden zu stampfen mit einer Mini-Förderung, die wir da gehabt haben, das erfordert so viel Motivation und Liebe von allen. Und das habe ich einfach bekommen von diesen Menschen, die da dabei waren. Also das Beste an dem Film waren diese Leute. Und wie wir dieses Wochenende erlebt haben. Also wir haben schon echt viel geleistet, in 2,5 Tagen 20 Minuten zu drehen, ist eigentlich nicht möglich. Und was sehr besonders war bei dem Film, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, und darüber bin ich am meisten aufgeregt. Und zwar kommt auch ein Song raus. Das ist der Titelsong von dem Film.
Ah ja, genau.
Ja, und da singe ich auch und habe die Lyrics geschrieben. Und das ist irgendwie, ja, also Musik begleitet mich mein ganzes Leben, aber ich habe mich das nie getraut. Und auf einmal war der Moment da. Und da bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt, wie das ankommen wird. Und Christoph Stock, auch ein unglaublicher Musiker, hat das mit mir zusammen gemacht. Und wir hatten ein Orchester, das Budapest Scoring Orchestra, das das aufgenommen hat. Also es ist eigentlich ein Aufwand, den man normalerweise bei einem Kurzfilm nicht betreibt. Aber so eine komplette komponierte Musik für den Film und alles. Und wir werden übrigens auch versuchen, noch in Tirol Screenings zu organisieren. Also alle, die der Film interessiert, können sich da gerne auf meiner Webseite dann informieren oder Instagram, weil wir werden in Innsbruck, Bruneck, Meierhofen wahrscheinlich, wir sind da noch in der Planung, vielleicht auch in Lienz.
Ja, voll gern. Also ich weiß nicht, wer das entscheidet, aber das wäre super, super. Wow, das heißt, es kommt jetzt ein Musikvideo dann gleichzeitig mit dem Kurzfilm heraus?
Ja, okay. Genau.
Und alles am 31.
Genau.
Oder ist es?
Ja, alles. Also, Moment. Der Kurzfilm kommt am 31. eine Woche später, das Musikvideo. Mhm. Und parallel kommt die zweite Staffel von School of Champions raus. Am 27. Januar im ORF und am 31. oder 30. im ARD.
Genau. Okay, das heißt, das Jahr 2025 fängt wirklich ganz spektakulär an für die.
Ja,
und wird dann sicher so weitergehen. Also ich hoffe, dass der Film Blutstillen wirklich nach Lienz kommt. Das wird mich voll freuen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr viele Menschen interessieren würde. Ich war zuerst eben der Meinung, dieses Blutstillen hat irgendwas mit Aderlass zu tun und mit der Hildegard von Bingen aber es bedeutet eigentlich Hand auflegen, gell? Oder es bedeutet dieses Heilen durch Hände oder heilende Hände.
Ja, und das ist kommt eigentlich aus einer mittelalterlichen Zeit, wo man eben noch keine moderne Medizin gehabt hat und durch das Handauflegen und Besprechen mit Reimen und zu glauben, im Glauben gesprochen, war der Gedanke, dass das dann heilt. Also das haben früher nicht nur die Heiler gemacht, sondern die Leute allgemein. Und irgendwann haben sich dann halt so Menschen rauskristallisiert, die dann eine mehr Fähigkeit hatten. Und es ist so interessant, weil es das in ganz vielen Ländern auf der Welt gab und teilweise auch noch gibt. Also bis in die USA. In gewissen Auswanderer-Communities gab es das. Und ich glaube auch, also in Kärnten, Steiermark, also eigentlich müsste es in Osttirol auch gegeben
haben. Es gibt es sicher überall. Also es gibt in Osttirol 100%.
Aber ja, ganz interessant. Also dass das wirklich so über so eine lange Zeit wichtig war. Und mein Nachbar, der Urheber bei uns, der hatte wirklich auch von Deutschland und überall Leute, die extra dahergekommen sind, um ihn zu sehen. Also.
Nein, es gibt es hundertprozentig bei uns auch. Also das kann ich da versprechen. Wenn das ein Grund sein könnte, auch mit dem Film nach Osttirol zu kommen. Ja, Julia, dann schließt sich fast der Kreis von unserem Podcast. Das war jetzt unglaublich spannend. Wir haben jetzt fast eine Stunde geredet. Das ist so schnell vergangen. Es gäbe wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr von dir zu erfahren. Es hat mich richtig berührt, deine Ausführungen zum Thema Heimat zu hören. Es ist echt, geht ganz tief, voll schön. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder mal sehen oder hören. Ich wünsche dir inzwischen ganz, ganz viel Freude, vor allem Freude mit deinen Projekten, die jetzt geboren werden oder der Öffentlichkeit gezeigt werden. Und ja, alles, was du dir selber wünschst für dieses neue Jahr. Ich glaube, wir sind noch so früh dran, dass wir das jetzt noch wünschen können, diese Neujahrswünsche für dich als Mensch, als Künstlerin, jetzt als Regisseurin auch.
Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich wirklich, dass so viel Wertschätzung zurückkommt, auch aus Tirol. Und also das Interesse einfach an meiner Arbeit, das freut mich extrem. Und es ist in dem Gespräch ja möglich gewesen, irgendwie nochmal über Dinge zu reflektieren. Also man kommt ja dann selber immer nur auf neue Gedanken, also durch deine Fragen. Und du machst das ganz toll. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass ich mal wieder nach Lienz komme.
Ja, das hoffe ich auch. Also eben, mit Blutstillen, ich glaube, das wäre eine super, super, super Gelegenheit. Und dann können wir gleich alle Heiler von Osttirol ins Kino einladen. Da werden sicher einige kommen. Julia, alles Gute jetzt. Viele liebe Grüße nach Berlin.
Dankeschön. Und dir auch alles Gute fürs neue Jahr.
Dankeschön und noch einen schönen Abend.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.